Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Resonanz.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und mein heutiger Gast ist Professor Hartmut Rosa. Er gehört zu den bekanntesten deutschsprachigen Soziologen und insbesondere seine Bücher zum Thema Resonanz haben in mir tatsächlich etwas sehr stark zum Klingen gebracht. Denn gute Veranstaltungen, mein Herzensanliegen, zeichnen sich vor allem durch große Lebendigkeit aus. Resonanz scheint ein wesentlicher Bestandteil einer lebendigen Weltbeziehung zu sein und damit auch von gelingenden Zusammenkünften. Deshalb freue ich mich, dass wir uns jetzt darüber austauschen können. Herzlich willkommen, Hartmut Rosa.
Hallo, freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ich versuche mal, deine Definition von Resonanz auf den kürzestmöglichen Punkt zu bringen. Das ist eine Beziehung, in der etwas mich berührt, ein Musikstück, eine menschliche Begegnung, der erste Schnee, und bei der in mir etwas darauf antwortet, mit einer je eigenen Stimme und eigenen Reaktion. Und bei diesem Vorgang verwandle ich mich zumindest ein wenig. Aber wie genau, das bleibt nach deinen Worten unverfügbar. Was meinst du damit, mit dieser Unverfügbarkeit?
Eigentlich glaube ich, dass diese Resonanzbeziehung, die du perfekt auf den Punkt gebracht hast, genau so würde ich es auch versuchen, auch wenn es mir manchmal gar nicht gelingt, sie so kurz zu fassen. Wenn die gelingt, hat die zwei Momente von Unverfügbarkeit sogar. Das eine ist, dass man es eben nicht erzwingen kann, ja, weil also das gleiche Musikstück kann mich heute zu Tränen rühren und genau dieser Prozess kommt wirklich in Gang, dass ich das Gefühl habe, ich bin da auf einer Erfahrungsebene, die ich sonst vielleicht gar nie erreichen kann. Und am nächsten Tag lässt es mich völlig kalt. Ja, ich höre, dass das eigentlich ganz cool ist, aber es bewirkt nichts in mir. Das ist das erste Moment von Unverfügbarkeit. Und das Zweite ist, dass da, wo da wirklich Resonanz in Gang kommt, zum Beispiel bei einer Veranstaltung, die dir ja auch wichtig ist. Das ist genau der Punkt, an dem du nicht mehr vorhersagen kannst, was passiert, ja, was da jetzt geschieht, auf welchen Gedanken wir vielleicht kommen und auf welches Ergebnis wir uns einigen. Ja. Meiner Ansicht nach beginnt Lebendigkeit genau da, wo du das eingefahrene Gleis des Erwartbaren und Vorhersagbaren und Kontrollierbaren verlässt und plötzlich passiert da was, das aber ergebnisoffen ist. Also ich meine mit Unverfügbarkeit in dem Sinne Ergebnisoffenheit. Ich verwandle mich, aber ich weiß nicht, wohin und was dabei rauskommt.
Bestimmte Dinge wollen wir ja auch verfügbar haben, also zum Beispiel bei Veranstaltungen. Wir laden ein, die Menschen melden sich an, reisen herbei, kommen in Räume zusammen, werden informiert und die Mittagspause und das Catering soll ja auch klappen. Das erwarten die Teilnehmenden auch. Was spricht gegen Verfügbarkeit in dieser Hinsicht?
Da spricht eigentlich gar nichts dagegen. Im Gegenteil, da spricht vieles dafür. Und ich will ja auch keineswegs dafür plädieren, zu sagen, die Welt muss komplett unverfügbar sein, weil ich kann mit einer Sache, zu der ich gar keinen Kontakt habe, nicht in Resonanz treten. Ja. Sie muss erreichbar sein, lautet meine Idee dazu. Und dafür brauche ich bestimmte Hintergrundbedingungen. Ja. Wenn ich Hunger habe oder wenn ich Schmerzen habe, werde ich wahrscheinlich mit dir nicht in Resonanz treten und auch nicht mit Beethoven oder Metallica. Meine These dazu lautet, wir brauchen entgegenkommende Resonanzbedingungen eigentlich oder Hintergrundbedingungen. Und diese entgegenkommenden Bedingungen, die sind zum Teil in uns. Ja, ich muss offen sein, ja, ich muss mich berühren lassen wollen. Und ich muss übrigens auch die Erwartung haben, dass ich gehört finde, ja, dass man mich hören will, dass ich etwas erreichen kann. Und das hängt auch von den räumlichen Bedingungen, also von den äußeren Bedingungen ab. Vom Raum zum Beispiel, ja, es ist in einer schönen Umgebung, im Wald oder im Grünen, ist es wahrscheinlicher, dass ich mich räumlich, physisch auf Resonanz einlasse, als in einen Betonbunker. Und zeitliche Bedingungen sind auch wichtig. Ja, wenn ich unter totalem Zeitdruck bin, ist es sehr unvernünftig, in Resonanz zu gehen, sich berühren zu lassen. Und deshalb, glaube ich, verfügbar machen können wir die Hintergrundbedingungen. Wobei wir übrigens auch da feststellen, gerade wenn wir versuchen, zum Beispiel eine Tagung oder eine Veranstaltung zu organisieren, wenn ich das zu perfekt haben will, es muss alles komplett verfügbar sein, es muss Minute für Minute klappen, dann kille ich wieder das, was Lebendigkeit heißen kann oder was Resonanz heißen kann. Ja, weil nämlich dieses offene Hören und Antworten, glaube ich, auch ganz wichtig ist, im Blick auf die Hintergrundbedingungen. Trotzdem, dass das Essen dann da ist und einigermaßen schmeckt, ist eine dieser Hintergrundbedingungen, die einfach die Wahrscheinlichkeit für Resonanz erhöhen.
Das Fressen kommt vor der Moral.
Ja, und manchmal auch vor der Resonanz, ja. Wobei ich sagen würde, man kann durchaus auch sogar im Zustand des Hungers sich berühren lassen.
Hat das was mit diesem großen Irrtum, wie du sagst, in der Moderne, in der Postmoderne zu tun, mit dieser Verwechslung von Erreichbarkeit und Verfügbarkeit? Also auch am Beispiel der Veranstaltungen.
Ich würde das unbedingt sagen. Ich meine, wir kennen das von ganz vielen Veranstaltungen, dass die tatsächlich da, wo was schief ging, ja, wo was Unvorhergesehenes passiert, da kommt ein kleines Kind oder so oder irgendwas fällt aus. Oder es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie was Unvorhergesehenes passiert. Genau da entsteht genau diese Form von Lebendigkeit, wo Menschen plötzlich wahrnehmen, oh, das sind noch andere und die sind auch Menschen und wir reagieren aufeinander. Und deshalb ist tatsächlich dieser Versuch, Dinge verfügbar zu machen im Sinne von komplett kontrollierbar und beherrschbar, der tötet in vielerlei Hinsichten Lebendigkeit. Ja, ich würde das wirklich sagen, wir müssen füreinander erreichbar sein, auch für Argumente erreichbar, für Ideen erreichbar, aber eben auch für Störungen erreichbar. Und das ist was anderes als komplett verfügbar im Sinne von Sachen unter Kontrolle bringen. Und ich sehe darin eine richtige, eigentlich eine zivilisatorische Krise, ehrlich gesagt, weil wir natürlich mit guten Gründen, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, versuchen, bei allem, wo es um soziale Begegnungen geht, die Bedingungen absolut verfügbar zu machen. Erstens passiert das durch Ökonomisierung. Ich habe bezahlt und da steht drin, was ich alles kriegen soll und jetzt will ich es auch kriegen. Dann aber auch durch rechtliche Bedingungen. Also da muss immer einer verantwortlich sein. Es muss klare Zurechenbarkeit geben und es muss vor allen Dingen auch Willkür ausgeschlossen werden, dass niemand bevorzugt, niemand benachteiligt wird. Und durch diese Formen der Verfügbarmachung wird ganz häufig tatsächlich soziale Lebendigkeit getötet.
Während du sprachst, kam mir ein Beispiel, wo ich mal als Moderator auf der Bühne war, bei einer Fachveranstaltung. Da ging es um Entwicklungspolitik und eine Rednerin ging ans Pult, sprach die ersten Sätze und ging dann übergangslos dazu über zu sagen, mir wird, glaube ich, gerade ganz schlecht und brach zusammen auf der Bühne. Also eine Megakatastrophe eigentlich. Ich habe dann den Saal einfach schnell geräumt. Aber was das bedeutet hat für die gesamte Stimmung danach in dieser Veranstaltung ist, dass plötzlich eine Menschlichkeit, eine Lebendigkeit anwesend war, ein Mitgefühl, das bei so einer normalerweise ein bisschen technologisch orientierten Tagung gar nicht da gewesen wäre. Aber dieses Setting, was du vielleicht auch kennst, so einer steht am Rednerpult, alle sitzen stumm in Reihen, Reihenbestuhlung. Das kommt mir immer so ein bisschen so vor wie ein Kontrollraum, der dazu bestimmt ist, damit eben nichts Unerwünschtes und nichts Unerwartetes passiert. Ist denn Kontrolle generell so etwas wie ein Resonanzkiller? Kann man das sagen?
Nein, ich glaube, das kann man nicht sagen. Also wir kennen ja auch das Gegenteil, ehrlich gesagt. Also da denke ich oft drüber nach, weil manchmal gibt es ja Veranstaltungen, wo alle sagen, ach du, wir haben nichts geplant, wir treffen einfach mal zusammen und dann schauen wir mal, was so passiert. Dann stelle ich bei mir auch oft fest, dass ich dann keine Lust habe hinzugehen, weil ich denke, ja gut, da kann ja irgendwie nichts rauskommen. Ja, jeder redet mal und die einen wollen das und die anderen wollen jenes. Ich glaube, es kommt wirklich immer auf diese Mischung an. Also ich meine, leider ist im Leben sehr häufig so, das sind Balanceakte. Und deshalb glaube ich, natürlich ist es wichtig, Hintergrundbedingungen zu schaffen, die dann zum Beispiel auch einen geschützten Raum für Gespräch ermöglichen. Da brauchst du Kontrolle über die Außengrenzen sozusagen. Und es muss auch ein geschützter Raum sein, dass man sich wirklich berühren lassen kann und dass Konzentration und Aufmerksamkeit gebündelt werden kann. Deshalb glaube ich nicht, dass Kontrolle komplett falsch ist. Aber was ich mit Resonanz beschreibe, hat eine dispositionale Seite, dass ich auch da, wo ich konzentriert bei der Sache bin.
Dispositional heißt was dann?
Ich meine, also dispositional heißt in unserer Haltung, das ist schon eine körperliche Haltung. Ja, man kann zum Beispiel diesen Unterschied zwischen Verschlossenheit, ja, das sieht man ja oft auch in der Art, ich verschränke meine Arme und setze einen düsteren Blick auf zum Beispiel. Ja. Auch in der Art, wie ich blicke, wie ich atme, auch wie ich meine Stimme einsetze. Ja. In der ganzen Art der geistigen Haltung und der körperlichen Haltung kann ich Offenheit und Antwortbereitschaft signalisieren. Das wird oft auch als Zugewandtheit bezeichnet. Und ich meine, diese Zugewandtheit muss sogar eine sein, die den Kontext mit einbezieht. Deshalb ist es eine Grundhaltung. Ja. Und wenn da eine Katze kommt sozusagen, dann betrachte ich die nicht einfach als Störung, sondern als etwas, was mich anruft in gewisser Weise. Ja, vielleicht miaut sie. Und auf das wir dann irgendwie antworten. Und ich glaube, das ist auch genau das, wie du es in dem Beispiel vorhin gesagt hast, wo es da einer Person schlecht wurde. Da werden wir uns plötzlich unserer Gemeinsamkeit und auch unserer gemeinsamen Verwundbarkeit bewusst. Und dass wir nicht Logarithmusvollzieher sind sozusagen, sondern atmende, antwortende, lebendige und verwundbare Wesen. Und diese Haltung, glaube ich, muss eigentlich die primäre sein und nicht die Kontrollhaltung im Sinne von, es darf jetzt nichts passieren, was da nicht im Drehbuch steht.
Aber du kennst diese Settings schon, also so bei Kongressen auch.
Oh, natürlich. Gerade wissenschaftliche Kongresse, auch andere Kongresse sind erstmal eigentlich fast der Inbegriff von Entfremdung. Ja. Da muss ja alles stillgestellt werden. Ja. Du darfst keinen Mucks hören aus dem Publikum. Also gerade Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben eigentlich gelernt, dass sie praktisch so präsentieren, dass sie sagen, ich präsentiere hier nur einen Befund, eine Tatsache, einen Zusammenhang, der hat mit mir als Person gar nichts zu tun. Und da wird im Prinzip das, was ich Entfremdung nenne, nämlich das Verstummen der beteiligten Stimmen, der Lebendigkeit, geradezu methodisch vorausgesetzt. Und ich glaube, man kann sich sogar besser auf Sachen einlassen, wenn man deutlich macht, dass man auch als Person da dabei ist und spricht, als Hörender wie als Sprechender.
Hat das was mit unserer Vorstellung von Objektivität zu tun? Der Vortrag ist dann eigentlich ein Objekt, mit dem ich als erzählendes Subjekt fast gar nichts zu tun habe. Ich präsentiere das nur.
Ja, ich glaube, es hat ganz deutlich damit zu tun, dass wir zwischen Objektivität und Subjektivität unterscheiden und sagen, in Sachdiskussionen, auf Kongressen, auf Tagungen geht es um die Sache und nicht um die Personen. Also natürlich denke ich mir das dann auch, erzähl mir nicht von deinen Befindlichkeiten oder so, sondern sag mir, was Sache ist. Aber ich glaube, dass da eigentlich ein Irrtum dabei ist, weil wir uns den Sachen immer auch in der Perspektive der ersten Person, wie ich sagen würde, also aus der Subjektperspektive nähern. Und wenn dir eine Rednerin, ein Redner deutlich macht, warum ihm eine Sache am Herzen liegt und was ihn daran fasziniert, ist es viel, viel leichter nachzuvollziehen. Also ich glaube, man kann das, also die Sachebene, sachliche Zusammenhänge nüchtern analytisch untersuchen und verstehen, sogar besser, wenn der Beteiligte deutlich macht, dass er auch als Mensch, als ich, als Subjekt daran beteiligt ist.
Du bist ja Teil dieses Wissenschaftsbetriebs. Wie gehst du denn selber damit um? Hast du dann eine andere Form des Vortrags? Und wie wird das dann aufgenommen? Ich kann mir ja vorstellen, wenn du dann von deiner subjektiven Berührtheit von dem Thema Resonanz sprichst, dass die dann sofort sagen, also das ist ein Abweichler oder das ist nicht mehr die nüchterne Wissenschaft.
Ja, also zum einen ist es so, es gibt natürlich einen philosophisch-wissenschaftlichen Ansatz, nämlich die Phänomenologie, die eigentlich genau sich das zum Thema macht. Die sagt, die Erfahrungen, die wir als Subjekte haben, sind das, was Ausgangspunkt auch wissenschaftlicher Analyse sein kann. Ich habe einfach über viele Schritte hinweg die Erfahrung gemacht, dass genau die Momente, wo ich vom Skript abgewichen bin, ja, wo ich nicht mehr meine scharfe Argumentation verfolgt habe, sondern auch, wo mir mal der Kragen geplatzt ist oder so. Oder wo mir plötzlich eine Idee kam und man wirklich sehen konnte, das bedeutet mir was. Das waren die Momente, auf die hinterher oft Bezug genommen wurde und wo Leute auch gesagt haben, ich fand das klasse. Und so habe ich, glaube ich, nach und nach gelernt, dass es nicht ein Schaden ist, auch nicht in rein wissenschaftlichen Kontexten, als Person hörbar zu sein. Ja, es ist meine Stimme. Das heißt, die bestmögliche Deutung eines Zusammenhangs. Und indem ich die gebe, muss ich natürlich die Sachebene völlig nüchtern darstellen. Aber in der Deutung des Zusammenhangs wird spürbar, dass da eine Person steht, die bestimmte Werte hat, die ein bestimmtes Anliegen hat und der das auf bestimmte Weise wichtig ist. Ich kann ganz schwierige Zusammenhänge entwickeln und gleichzeitig deutlich machen, dass ich ein Mensch bin und dass ich manche Sachen mag und manche Sachen nicht mag. Und indem man deutlich macht, wie ich das empfinde, prägt sich das den Studierenden viel, viel tiefer ein, als wenn ich eine rein nüchterne, sachliche Darstellung gebe.
Du sagst auch, dass du dich selber da rangetastet hast, also auch an dieses, sich selber auch in dem Bezug zum Thema zu zeigen. Das braucht auch eine Selbstgewissheit und auch ein bisschen ein Vertrauen zu dir selbst und auch zu den Zuhörenden. Wir hatten vorher von Kontrolle gesprochen. Wie wichtig ist es für Veranstaltungen, Räume zu schaffen des Vertrauens, in dem die Menschen sich dann tatsächlich berühren lassen können und sich öffnen, sich einlassen?
Ich glaube, das ist von zentraler Wichtigkeit. Also ich nenne dies, was du gerade Selbstgewissheit genannt hast, auch Selbstwirksamkeit. Ja, das ist wirklich so. Ich kann einen Vortrag nur halten, wenn ich der Überzeugung bin, dass ich den Menschen was zu sagen habe, die da sitzen und dass sie das auch hören wollen. Bei ganz vielen Vorträgen hast du das Gefühl, die sind wirklich so, ich lese halt mein Manuskript, wenn einer zuhören will, kann er es ja machen. Eigentlich, ich verstecke mich hinter meinem Manuskript, ja, und lese rein objektiv, wie wir es gesagt haben, eine Sache. Vielleicht meine ganze Theorie kam daher, dass ich dabei immer eingeschlafen bin als Hörender. Ich konnte nichts zuhören. Ich wollte auch nicht zuhören. Und zuerst dachte ich immer, ich bin halt ein Schwarzwälder, sozusagen Bauernkind, ja, ich bin nicht für die Uni gemacht. Aber irgendwann hatte ich es satt und dachte, das liegt nicht an mir, das liegt an denen. Weil ich auch wusste, es gibt andere Vorträge, wo ich gar nicht anders kann als zuhören, weil ich völlig fasziniert bin. Und ich glaube, der Unterschied liegt darin, der Vortragende muss das Gefühl haben, was ich da zu sagen habe, ist irgendwie wichtig und ich glaube, ihr wollt es hören und ich will mit euch in ein Gespräch treten, in diesen Austauschbedingungen. Und du hast recht, man muss auch dieses Vertrauen daran haben, dass das hier ein Raum ist, in dem ich das darf, ohne dass die über mich herfallen und mich zerfetzen, wo wir uns darauf einlassen können. Wir haben ja eingangs gesagt, bei wirklicher Resonanz weißt du nicht, was dabei herauskommt. Und es ist natürlich ein Risiko. Man muss es ja auch mal ausprobieren dürfen. Wo komme ich denn hin, wenn ich so denke? Und wenn du dir vorstellst, da sitzen jetzt lauter Feinde, die nur darauf warten, dass du einen falschen Satz sagst und dann wirst du zerfetzt, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber was mir ganz wichtig ist, dass diese Kontextbedingungen, dass Menschen sich darauf einlassen, dass sie das Gefühl haben, hier ist so ein Raum, wo ich auch mal mich mir selbst gegenüber und den anderen gegenüber und dem Denken gegenüber öffnen darf. Ich glaube, das hängt nicht an tausend Regularien, die wir vorher beschließen und an Wertdeklarationen, die wir über tausende von Seiten vielleicht entwickeln. Es ist wirklich gelebte Praxis. Es hängt an jedem Blick, an jedem Lächeln. Ja, es ist wirklich eine räumlich, physisch, psychische Gesamtstimmung, die das ermöglicht oder untergräbt.
Du hast gerade auch den Begriff ergebnisoffen nochmal gesagt, der sehr verwandt ist mit der Unverfügbarkeit. Wenn man jetzt Räume wirklich für die Selbstorganisation der Teilnehmenden öffnet, für den ergebnisoffenen Austausch, man kann diese Interaktionen dann nicht mehr so kontrollieren. Glaubst du, dass das den Veranstaltenden, vielleicht auch den Teilnehmenden, sogar Angst macht, weil es eben ergebnisoffen ist und weil wir so getrimmt sind auf Ergebnisse und wir müssen etwas produzieren und ein Kongresstag ist Arbeitstag und Arbeit muss Ergebnisse haben?
So ist es. Ja, denn natürlich, da liegt das ganz große Problem. Ich stelle das übrigens auch fest, nicht nur bei Tagungen und Veranstaltungen, sondern wirklich schon in jeder Seminarstunde eigentlich. Also ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich bei Veranstaltungen auch im Uni-Alltag bereit war, Arbeitsgruppen zuzulassen, weil du da keine Kontrolle drüber hast. Ich dachte immer, ach nee, bis es organisiert ist, ist es schwierig. Und dann haben die Leute das Gefühl, ich bin mit den Falschen in der Gruppe und dann wissen sie nicht, was sie tun sollen und da kommt doch nichts dabei raus. Aber ich glaube wirklich, eine Hauptsorge ist, als Lehrender, Verantwortlicher, habe ich dann überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, was da jetzt passiert. Und ich tue mich jetzt noch manchmal schwer damit. Über Zoom kann man solche Breakout-Sessions natürlich wunderbar organisieren. Das Ergebnis ist immer unkontrollierbar. Und ich würde sagen, das ist schon interessant mit der Unverfügbarkeit, weil ich würde wirklich sagen, da ist Unverfügbarkeit in ganz hohem Maße da, weil manchmal kommen da tolle Sachen raus und die Leute haben auch das Gefühl, das war wahnsinnig toll, dass wir es gemacht haben. Und manchmal, wenn du nachher fragst, was ist denn diskutiert worden, gibt es Ergebnisse, da kommt erstmal nichts und du denkst, voll schief gegangen. Ich habe trotzdem die Erfahrung gemacht, dass sogar bei den Gruppen, wo eigentlich dann nichts rauskam, im Sinne von, was wir jetzt nach Hause tragen wollen, die Leute trotzdem ganz zufrieden waren, weil sie da genau diese Selbstwirksamkeitserfahrung gemacht haben. Sie haben ihre Stimme hörbar gemacht und sich eingebracht und beteiligt. Und ich glaube, dieser Aspekt ist wirklich wahnsinnig wichtig, gerade auf Tagungen. Der ist wichtiger als tausend interessante Informationen auf sie herunter zu gießen. Was man braucht, ist Anverwandlung, selber darüber reden, selber da entlang eines Gedankens zu denken, ist von hoher Bedeutung. Deshalb würde ich sagen, ja, es lohnt sich, diese Unverfügbarkeit da einzugehen.
Du hast gerade dieses Beispiel genannt. Was ist dann in so einer kleinen Arbeitssituation, was kann dann Anverwandlung eigentlich sein in solchen Austauschen und Begegnungen?
Ich unterscheide eigentlich systematisch zwischen Aneignen und Anverwandeln, gerade in Lehr-Lern-Kontexten oder in pädagogisch-didaktischen Kontexten. Und Aneignen ist einfach das Erlernen von Daten, 333, Isus-Keilerei oder sowas, 1648, Westfälischer Friede. Solche Sachen kann ich mir aneignen, ich weiß sie dann. Ich kann mir auch Kompetenzen aneignen, ich kann jetzt Bruch rechnen oder so. Anverwandeln bedeutet, sich die Sache so zu eigen machen, dass sie eigentlich ein Teil der Identität oder der Persönlichkeit wird. Dann ist sie nicht mehr einfach ein Datum, sondern dann ist sie ein Teil meines Denkens und Fühlens geradezu. Und im Kleinen heißt es, ich nehme eine Information nicht nur auf, sondern ich arbeite so damit, dass ich anfange, mit ihr zu denken. Was hat denn das für Konsequenzen? Was bedeutet das für mich? Finde ich das überhaupt plausibel? Wo finde ich das vielleicht nicht plausibel? Das ist dieser Prozess der Anverwandlung. Bei uns an der Universität ist es sehr leicht zu sehen. Ja? Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich mache eine Stunde über Max Weber oder so, da kann ich mir natürlich aufschreiben, was der sagt, wann der gelebt hat, für wen der steht, für sinnverstehende Soziologie und so, hat Werturteilsfreiheit gelehrt, das kann ich alles aufschreiben, abrufen, das ist aneignen. Aber anfangen zu denken, wie Max Weber gedacht hat, ja, was heißt das denn? Wo er sagt, naja, wir modernen Menschen sind eigentlich ganz schön asketisch drauf, ja, weil wir permanent versuchen, schlank zu sein, fit zu sein, schön zu sein, attraktiv zu sein. Und dann fängst du an zu überlegen, tue ich das eigentlich? Ja, wo bin ich vielleicht wirklich asketisch und wo bin ich vielleicht das Gegenteil, also hedonistisch und wie verbindet sich das? Das ist dann der Prozess der Anverwandlung. Du hast es eingangs gesagt. Wenn ich in Resonanz trete, bleibe ich nicht derselbe, sondern verwandle mich.
Ein Mittel, was ich immer wieder beobachte bei Veranstaltungen, wo sich die Organisatoren davon versprechen, dass das die Menschen stark berührt, das sind so opulente Inszenierungen, auch die Bühnenshow am Abend. Also so ein bisschen wie man eine Kreuzfahrt bucht oder eine Safari, wo man denkt, wow, wenn ich sowas Tolles mache, dann wird das mich ganz doll berühren. Du sagst aber, diese Resonanz ist nicht garantierbar. Sind es nicht umgekehrt die ganz einfachen Momente, die uns manchmal berühren? Also ich denke an eine Situation, ich organisiere ja einmal im Jahr einen globalen Friedensgipfel, wo wir zum Abschied, als all diese Menschen aus aller Welt sich verabschiedet haben, wir uns nur stumm voreinander hingestellt haben und uns nur eine Minute lang in die Augen geschaut haben und uns damit verabschiedet haben. Und da sind Tränen geflossen, die Menschen sind sich in die Arme gefallen. Also es war so ein ganz einfacher, aber unglaublich berührender Moment.
Ja, da gibst du mir jetzt fast einen Resonanzmoment. Ich finde diese Idee großartig. Ich mache im Sommer immer so eine Schülerakademie zum Beispiel, wo die Teilnehmer sich nie wieder sehen werden. Und die Vorstellung, dass man da jeden noch einmal in die Augen blickt, finde ich großartig. Da muss ich sofort umsetzen. Ich kann mir sofort vorstellen, dass genau so etwas Resonanz herstellt. Es kann auch mal schief gehen, ja, wenn es zu gezwungen oder gewollt erscheint. Aber als Idee finde ich das erstmal völlig nachvollziehbar, weil Augen sind Resonanzfenster. Im Blick liegt die Möglichkeit, miteinander in Resonanz zu treten. Das sind jedenfalls ein wesentliches Fenster dafür. Und das kann natürlich deutlich gesteigert werden dadurch, dass man alles andere ausschließt. Ja, wir reden mal nicht und haben keine Inszenierung. Und du hast völlig recht, je opulenter oder spektakulärer eine Veranstaltung ist, umso eher sind wir vielleicht überwältigt. Ja, ganz viele Entertainment-Produkte legen es gerade darauf hin an. Ich erinnere mich in Wien, glaube ich, eine Werbung gesehen zu haben. Es war so eine Plakatwand, da stand irgendwie drauf: Lassen Sie sich überwältigen vom größten Schwanensee, den es je gab. Ja, mehr als 1000 Mitwirkende und was weiß ich, 300.000 Watt Lightshow. Das ist sensuelle, sinnliche Überwältigung. Das ist nicht Resonanz. Ja, Resonanz erfordert dieses Moment des Antwortens, des darauf Eingehens, des sich verwandeln Lassens. Das ist was anderes als überwältigen lassen. Und häufig sind wir gerade nicht wirklich berührt und verwandelt, wenn wir nur überwältigt werden. Es sind wirklich eher die kleinen Momente und oft auch die unerwarteten Momente. Das Moderne versucht, Verfügbarkeit herzustellen. Übrigens rechtliche Verfügbarkeit und ökonomische Verfügbarkeit. Kreuzfahrt ist dafür wirklich ein gutes Beispiel. Ja, es gibt eine Kreuzfahrt ins Nordmeer, bei der ich eine Polarlichtgarantie kriege. Und da kann ich natürlich sagen, ich habe bezahlt dafür und ich habe einen Rechtsanspruch, ich will das Polarlicht sehen. Und wahrscheinlich wird es mir auch ermöglicht. Da muss man nur zur richtigen Zeit weit genug im Norden rauffahren. Aber was dieses Polarlicht mit mir macht, ob das wirklich zu einer Resonanzerfahrung kommt, ist ganz, ganz offen. Und ich würde eigentlich sagen, je erzwungener es ist, umso unwahrscheinlicher. Deshalb ist es immer das Wechselspiel zwischen Geplantem und Ungeplantem. Und übrigens, was mich total fasziniert, ist das Verhältnis von Ritus und Resonanz. Ja, weil so ritualisierte Dinge sind einerseits wichtig, weil sie uns eben diese Disposition, die Haltung des Hörens und Antwortens, der Offenheit herstellen und auch der gesicherten Berührbarkeit. Ja, ich darf mir jetzt in die Augen blicken lassen, ohne dass ich dann irgendwelche Folgen zu erwarten habe. Also auf der einen Seite rituelle Handlungen, auf der einen Seite begünstigt rituelle Handlungen Resonanz, aber auf der anderen gefährden sie es auch, weil es ein stumpfer, toter Ritus werden kann. Ja, sagen manchmal Leute, Gottesdienst ist ein gutes Beispiel dafür. Sie versuchen, die Resonanzachsen zwischen den Glaubenden und einer transzendenten Wirklichkeit herzustellen und zu öffnen, aber es kann halt sehr schnell in einen toten, stummen Ritus umschlagen. Das ist ein feines Wechselspiel, für das es keine Generalregel liegt.
Da fällt mir ein super Beispiel ein bei dem Thema Gottesdienste. Wir haben ja am Bodensee lebendige Veranstaltungen erforscht mit dem Projekt MySLab Bodensee. Und wir haben ein Labor gemacht zum Thema Angst und Vertrauen. Wir hatten einen Pastor dabei, der gesagt hat, dann lass uns dazu einen Gottesdienst machen. Und wir hatten einen Autor, der in der Nähe dieser Kirche lebt, der Robert Schneider, der das Buch Schlafes Bruder geschrieben hat. Und der sagte, ich komme dazu. Und es gab dann in der Predigt, wo es darum ging, dass Jesus nochmal auf den See rausfahren wird, dann gibt es diesen Sturm, alle haben tierisch Angst und er besänftigt diesen Sturm. Und dann kommt dieser Satz und dann herrschte eine große Stille. Wir saßen alle da und dann hören wir plötzlich, wie der Robert Schneider nach hinten geht, nach oben geht zur Orgel und auf der Orgel einen Sturm entfacht. Also nicht Melodien spielt, sondern wirklich einen wilden Sturm. Das war so ein Moment, wo wir wirklich alle noch seit Jahren sagen, das ist so ein Gänsehautmoment, der sich nie wieder aus dem Gedächtnis löschen kann, weil er mich bis in die letzte Zelle berührt hat. Sind das diese ungeplanten Momente, aus denen alles entstehen kann?
Ja, ich finde es irre, weil es ist, glaube ich, so. Es sind die ungeplanten Momente. Wäre das so vorgesehen und vielleicht schon im Programmheft gestanden, ja, hätte das bei weitem nicht so gewirkt. Und es ist doch wirklich so, dass du da plötzlich das Gefühl hast, da wird dieser Panzer der Verdinglichung im Sinne von Planung, Verrechtlichung, Kommodifizierung plötzlich zerschlagen und das wirklich Menschliche, da kommt was Existenzielles zum Ausdruck. Ja, ich meine, Robert Schneider, das ist natürlich, also wenn man hier Schlafes Bruder liest, ja, da spielt die Orgel ja eine ganz zentrale Rolle. Also dieser Kontext, das ist irre und es lässt sich nicht wirklich planen. Und trotzdem kann man auch nicht sagen, wir machen nur noch Veranstaltungen, wo man alles dem Zufall überlässt. Ja, jeder weiß, dass das meistens auch sehr unbefriedigende Veranstaltungen werden. Also wir kommen ja immer wieder auf diese Sache mit der Balance. Dieses Moment, wo plötzlich Robert Schneider aufsteht, an der Orgel spielt und man gerade noch dieses Gleichnis Lebendigkeit, kann man sich gut vorstellen. Oder dieses intensive Verabschieden von Menschen, die vielleicht sich wieder über den ganzen Globus verstreuen werden, die sich noch einmal in die Augen sehen. Das sind tiefe Berührungen. Ja, du hast gerade gesagt, noch nach Jahren erinnert man sich daran. Und nach meiner Theorie würde das heißen, die haben uns wirklich verwandelt, zu anderen Menschen gemacht. Und ich zweifle inzwischen daran, ob das so ist und ob es immer so ist. Ich würde inzwischen fast sagen, vielleicht verwirkt es nicht immer eine dauerhafte Verwandlung. Ja, in dem Moment der Berührung sind wir ein anderer oder eine andere. Und vielleicht müssen wir sogar kulturell auch lernen, da so hinzuhören, dass es wirklich uns auch nachhaltig beeinflusst.
Ich kann das eigentlich bestätigen, dass es eine sehr starke Tendenz in unserem Geist geht, das Gewohnte und das Alte aufzusuchen, auch und gerade nach Momenten starker Berührung und Erschütterung, dass wir dann wieder diese Sicherheit und diesen Halt suchen, eigentlich in was Totem, weil das Vergangene ist tot. Also das lohnt sich bestimmt, darüber nachzudenken, also wann ist so eine Anverwandlung dann ein dauerhafter Eingriff in die Persönlichkeit? Was sagt auch die Neurobiologie dazu? Wie stark die wirklich dann die Persönlichkeit verändern, unser Handeln, unser Fühlen, das ist tatsächlich für mich eine offene Frage.
Ja, das sehe ich auch so, genau. Das bleibt spannend an dem Punkt.
Du hast im Gespräch, und das fand ich toll, immer wieder hinderliche und auch förderliche Bedingungen genannt, unter denen Resonanz nicht oder doch entstehen kann. Was sind die förderlichen Bedingungen?
Also förderlich ist das, was das Hinderliche abschafft. Ja. Diese Bedingungen sind zum einen in der Psyche verankert, ja, also bei jedem Einzelnen. Was ich immer sagen würde, ist, wenn ich zum Beispiel Angst habe, mich berühren zu lassen, vielleicht weil ich traumatisiert bin und erfahren habe, dass Berührung Verletzung heißt, dann ist das eine schlechte Voraussetzung. Dann laufe ich manchmal geradezu weg vor Berührung. Das bedeutet übrigens auch, dass man, und ich glaube, das ist mir ganz wichtig, tatsächlich auch bei der Veranstaltung von Tagungen, Menschen Selbstwirksamkeitserfahrung zu machen. Also das fällt mir ganz oft auf, dass zum Beispiel die da hinkommen, sehr unsicher sind, ja, weil sie begeben sich in fremden Kontext. Sie haben ja meistens mit der Veranstaltung noch keine Erfahrung. Und dann fragen sie sich, gehöre ich da überhaupt dazu? Vielleicht bin ich da fehl am Platz. Ich bin bestimmt nicht gut genug, nicht klug genug, nicht jung genug. Ich bin nicht Teil dieses Zirkels und so weiter. Und das ist etwas, was Berührbarkeit definitiv einschränkt, weil man noch voller Angst und voller Misstrauen ist. Also Angst ist natürlich eine sehr unförderliche Bedingung. Das heißt, eine erste förderliche Bedingung war, Menschen wirklich das Gefühl zu geben, dass sie da richtig sind, dass sie gewollt sind. Und ich glaube, je früher die auch wirklich ihre eigene Stimme da hörbar machen können, ja, beteiligt sind, umso stärker beginnt dieser Prozess der situativen Anverwandlung. Meine Stimme findet da Gehör. Deshalb glaube ich, Menschen dazu zu bringen, erstmal etwas auch von sich selber preiszugeben, ist wahrscheinlich wichtiger, als ihnen 10 Minuten oder 20 Minuten wertvolle Informationen zu liefern. Dann ist es so, dass natürlich Konkurrenz ein Resonanzkiller ist. Ich meine, ganz blöd ist, wenn da irgendwie eine Situation entsteht, wo die Menschen versuchen müssen, sich wechselseitig mit den klügeren Gedanken zu überbieten oder so.
Ja, was also in der Debatte häufig der Fall ist, dass Debatten ein zentrales Format sind, auch von politischen Veranstaltungen.
Ja, da gibt es einen Trend, den ich wirklich, wirklich mit Sorge sehe, nämlich diese ganze Kultur des Debatings. Grundsätzlich geht es ja darum, gerade nicht sich vom anderen berühren zu lassen und zu hören, sondern eigentlich nur, also hören nur strategisch, da hast du was Falsches gesagt, da kann ich dich kriegen und niedermachen. Und das finde ich sowas von resonanzfeindlich. Und Zeitdruck ist auch schlecht.
Das wollte ich noch ansprechen, ja, ob die Muße, eine gewisse Langsamkeit auch förderlich ist.
Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Burnout und Boreout Resonanz, theoretisch gesprochen, das gleiche Phänomen sind, nämlich ein Entfremdungsphänomen.
Ja. Bore-out heißt Langeweile.
Ja, genau. Also Bore-out heißt, ich langweile mich zu Tode. Und wenn ich jetzt bei einer Veranstaltung gar kein Zeitregime vorgebe, dann haben natürlich viele Leute ganz schnell das Gefühl, die labern da ja nur. Ja, es dreht sich ewig im Kreise. Und jetzt muss Frau X oder Herr Y auch noch seinen Senf dazugeben. Das kann eben zu einem Bore-out fühlen. Da hat man nämlich das Gefühl, ja, wir reden zwar alle, aber nichts davon berührt mich. Ja, nichts davon hat mit dem Eigentlichen zu tun. Es gilt weiterhin, Zeitdruck ist ein ziemlicher Resonanz. Killer unter den meisten Bedingungen. Aber das totale Gegenteil im Sinne von red nur endlos lang, ja, und dann nach 7 Minuten ist der Redner, der da eigentlich nur einen Diskussionsbeitrag liefern wollte, immer noch nicht zu Ende. Das ist auch schlecht. Da sind wir bald da, wo wir immer sind. Es ist eine Frage der Balance.
Der Balance zwischen Chaos und Ordnung?
Ja, es ist das richtige Maß zwischen Chaos und Ordnung. Ich glaube, es ist nicht mal so halbe-halbe, das ist eigentlich ja immer schlecht, sondern es ist eine klare Ordnung, ein klarer Rahmen, der auch Sicherheit gibt. der aber kleine Inseln des Chaos sozusagen zulässt oder der Offenheit, der Öffnung. Ich glaube, die Kunst besteht darin, eigentlich eine klare Ordnung und klares Konzept zu haben, aber zu signalisieren und auch zu realisieren, die Chancen der Öffnung. Wenn du zum Beispiel in einer Diskussion bist und da kommt genau dieser Resonanzpunkt, dieser Robert-Schneider-Punkt, der an die Orgel geht. Stell dir doch mal vor, bei eurer Veranstaltung hätte gesagt, ja, tut mir leid, Herr Schneider, aber jetzt ist die Zeit um. Wir müssen das Orgelspiel hier abbrechen. Das wäre sowas von idiotisch. Ich würde noch vor einem warnen, dass Leute immer denken, man muss mehrere Resonanzachsen gleichzeitig aktivieren. Also zum Beispiel Veranstaltungen wie Philosophie im Hochgebirge oder was weiß ich, Pädagogik mit Beethoven im Hintergrund. Also die Idee ist sozusagen, wir brauchen eine spektakuläre Landschaft, großartige Musik, tiefe Philosophie und dann noch tolles Essen. Ja? Und die Wahrscheinlichkeit ist ehrlich gesagt, dass du dann weder mit der Landschaft noch mit der Philosophie noch mit der Musik noch miteinander in wirkliche Resonanz kommst. Ich kann mich auf die Berge einlassen, aber da betreibe ich keine Philosophie. Oder ich kann in tiefe Philosophie versinken, aber da bin ich nicht in Resonanz mit den Bergen. Also der Versuch, sozusagen alle Resonanzachsen gleichzeitig zu stimulieren, halte ich für eher problematisch.
Das ist fast auch so eine Steigerungslogik, über die du ja auch viel geschrieben hast, oder?
Ja, man denkt dann, man kann die Resonanzmomente zusammenzählen und genau das passiert nicht. Ja, die machen sich dann unter Umständen wechselseitig stumm.
Wie hast du denn unser Gespräch jetzt wahrgenommen? War das ein resonanter Raum, den wir geöffnet haben?
Also ich würde sagen, ja. Also ich mache es tatsächlich so, dass ich bei Gesprächen oder Interviews oder Veranstaltungen dieser Art, für mich hinterher frage sozusagen, gab es Momente, wo mir was Neues begegnet ist, wo ich nicht das gesagt habe, was ich immer sage. Ja, das ist für mich eigentlich der Indikator dafür, weil das ist diese Öffnung in Verwandlung. Und es gab zwei Sachen, die mich jetzt echt berührt haben. Also ich bin echt nachhaltig beeindruckt von der Sache, von der Idee, weil ich auch immer überlege, wie macht man den Abschluss richtig, ja, wenn du so eine Veranstaltung hast. Ich finde die Idee, sich da einfach nur in die Augen zu blicken, fand ich irgendwie unmittelbar einleuchtend. Und auch die Sache mit Robert Schneider und auch das, wie wir dann versucht haben zu überlegen, was bedeutet denn das systematisch für die Veranstaltung von Tagungen und Ereignissen? Das hat mich jetzt sozusagen berührt und deshalb würde ich sagen, war ganz Resonanz unser Gespräch.
Ich würde es auch sagen, weil ich habe mich mit deinen Theorien, mit deinen Büchern sehr, sehr intensiv beschäftigt, mit dem Buch über Beschleunigung, das Buch über Resonanz, das Buch über Unverfügbarkeit. Und dann kann man ja leicht zu dem Schluss kommen, jetzt weiß ich schon alles und der wird jetzt das und das sagen. Und das war ganz oft nicht so. Und für diese unverhofften, unerwarteten Momente sage ich ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass du weiterhin noch wirklich auf große Resonanz auch in der wissenschaftlichen Community, aber auch in der breiten Bevölkerung stößt. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.